Vielleicht ist der eine oder andere auch schon mal in so eine Situation gekommen wie ich, dass man sich dann fragt, was soll ich tun? Da gibt es ganz kleine Dinge, zum Beispiel, was esse ich zum Mittag? Was mache ich heute? Vielleicht ist jemand langweilig, der fragt, ja, was soll ich heute tun, heute nachmittags? Aber dann gibt es auch größere Dinge und da fragen sich Menschen in Bezug auf ihr Leben, was soll ich tun? Welcher Job, welcher Partner, vielleicht welcher Wohnort. Und wir sehen schon, es gibt viele Entscheidungen. Teilweise kleine Auswirkungen, aber auch sehr große Auswirkungen haben können. Vielleicht fragen sich Eltern, wie erziehe ich meine Kinder, was soll ich tun? Und dann gibt es Kinder, die es sehr gerne ausreizen und teilweise die Eltern zum Verzweifeln bringen. Und dann kommt vielleicht irgendwann die Frage, was soll ich nur mit dir tun? Wie handelt man jetzt richtig? Kinder, einige von euch waren auf der Kinderfreizeit und ich hoffe, die Leiter sind nicht zu diesem Punkt gekommen, dass sie fragen mussten, was sollen wir nur mit euch tun, sondern dass sie eine Antwort hatten die ganze Zeit, dass diese Frage nicht aufgetaucht ist. Aber wenn so eine Frage kommt, dann wird es meistens ernst und das zeigt eine Verzweiflung des Fragenden und das zeigt ja auch so ein bisschen die Beziehung zwischen diesen beiden Parteien. Eine Seite, es können zum Beispiel auch Kinder sein, haben es wirklich ausgereizt und man fragt sich, ja, wie kann man jetzt eine Erziehung richtig leben? Ein ganz anderes Thema ist es, wenn Gott zu dieser Frage kommt und uns fragt, was soll ich nun mit dir tun? Und wir hören schon raus, auf einmal wird es ganz ernst. Wir lesen in der Bibel diese Frage, die genaue Stelle lese ich uns ein bisschen später. Aber allein diese Frage gibt uns ja schon sehr viel Auskunft. Es zeigt einfach, wie Gott denkt. Natürlich wissen wir, dass Gott auch weiß, was er tun muss und wie er handeln wird. Aber wir können Gott dadurch ein bisschen verstehen, wenn diese Frage in der Bibel steht. Warum handelt Gott so? Und diese Frage öffnet uns noch weitere Details. Es gab also in der Vergangenheit vorher schon eine Interaktion oder irgendwelche Vorfälle, irgendwas, dass Gott zu diesem Punkt kommt. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo eine Entscheidung her muss. Wie geht das jetzt weiter? Diese Frage stellt Gott zwei Völkern. Er sagt, was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Ephraim, vielleicht haben wir es so ein bisschen im Hinterkopf, war ein Stamm Israels, es war der größte Stamm im Nordreich. Und wenn Ephraim in der Bibel genannt wird, wird oftmals das ganze Nordreich gemeint. Juda stand stellvertretend für das Südreich und wird auch oft für das Südreich gewählt als Bezeichnung. Und diese Frage an die beiden Reiche zeigt, Gott ist es nicht egal, wie es diesen Reichen geht. Man merkt förmlich, wie einige Aussagen mitschwingen. Und zwar hat Gott schon einiges unternommen, um dem Volk zu helfen, aber das Volk will einfach nicht. Und diese Frage, was soll ich mit dir tun, zeigt ein wenig so die Resignation oder die Niedergeschlagenheit. Man will das Volk nicht abschreiben, aber das Volk will nicht. Was soll man damit tun? Die Bibel zeigt uns die Geschichte des Volkes Israel, wenn wir sie von Anfang an lesen. Und dann sehen wir, es gab die Urväter, Abraham, Isaak und Jakob, und sie sind nach Ägypten gekommen, durch Josef auch. Der Auszug aus Ägypten, danach die 40 Jahre in der Wüste, die Einnahme Jerichos und von Kanaan und dann der Wunsch nach einer Zeit nach einem König. Es kam zu drei Königen, dann kam die Teilung zwischen Nord- und Südreich und dann zu der Zeit Pekachs, das ist der 18. König vom Nordreich, lesen wir diese Aussage. Wenn man sich alle Stationen im Leben der Israeliten anschaut, dann sehen wir, wie Gott oft versucht hat, dieses Volk zu helfen, wie Gott ihnen entgegengekommen ist. Er hat viele Wunder geschenkt. In der Hungersnot damals, wo Josef in Ägypten war, hat er dafür gesorgt, dass die Familie nicht verhungerte. Josef hat seinen Vater, seine Brüder und dann auch im Endeffekt seine Nachkommen alle rübergeholt. Sie sind nicht verhungert. Nach dem Auszug aus Ägypten war das Manna in der Wüste. Sie sind nicht verhungert dort in der Wüste. Da kamen sie zum Berg Sinai und dort hat Gott ganz klar gesagt, wollt ihr diesen Bund eingehen? Gehorsam und ihr werdet Segen erleben, Ungehorsam und ihr werdet Fluch erleben. Und das Volk ist diesen Bund eingegangen. Dann haben sie Kanaan eingenommen. Sie haben Könige bekommen. Ein König nach den Wünschen der Menschen, ein König nach dem Herzen Gottes und dann ein König, der der weiseste Mensch der Welt war. Und das sind jetzt nur einige Personen und einige Situationen, die ich jetzt herausgreife. Und Gott hat seinem Volk seinen Willen offenbart. Er hat Vergebung geschenkt und sogar Wünsche vom Volk, darauf ist Gott eingegangen. Fleisch essen in der Wüste. Gott hat dafür gesorgt, dass das möglich war. Das Volk wünscht sich einen König und Gott sagt, ja, ihr bekommt einen König. Und Saul, er war der König, den das Volk sich gewünscht hat. Und was macht das Volk als Reaktion? Es sündigt, sündigt und sündigt. Gott versucht es dem Volk klarzumachen und er geht einen ganz drastischen Weg. Ein Prophet soll diese Botschaft anschaulich darstellen und dieser Prophet soll eine ehebrecherische Frau heiraten. Eine Tat, die damals in der Gesellschaft einen Riesenskandal darstellte. Das hat man nicht gemacht, das ging gar nicht. Es war eine Schande, nach so einer Aktion konnte man sich eigentlich gar nicht mehr auf die Straße trauen. Die Nachbarn wenden sich von dir ab. Keiner möchte mehr was mit dir zu tun haben. Du gehst durch die Stadt und alle tuscheln über dich oder ja, lästern vielleicht auch. Und jetzt stellt sich die Frage, warum soll dieser Prophet das machen? Und das soll ein Bild sein. Er soll das machen, um zu zeigen, die Untreue, die das Volk hat und die Treue Gottes. Hosea symbolisiert Gott und das Volk Israel symbolisiert ja, diese ehebrecherische Frau. Und Hosea, er macht es. Hosea, der Name des Prophets, ich habe es schon gerade erwähnt, steht sinnbildlich für Gott, der sich mit der unreinen Seite einlässt. Und das soll zeigen, wie Gott sich mit einem unreinen Volk einlässt. Und den Text, den ich uns heute lesen möchte, der steht in Hosea 6. Und da lesen wir die Frage, was soll ich nun mit dir tun, Ephraim? Es ist eine Frage, die Mark und Bein erschüttern lässt, wenn man weiß, dass sie wirklich von Gott kommt. Und die Frage steht nicht einfach so da, sondern sie wird auch erläutert. Und das möchte ich uns lesen, und zwar aus Hosea 6, die Verse 4 und 5. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Wir sehen gleich, was das Problem ist nach dieser Frage. Es gibt eine Erläuterung, die Liebe ist flüchtig wie der Morgentau. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr morgens aufsteht im Sommer, es ist noch schön kühl, vielleicht noch so ein bisschen Nebel auf den Wiesen, auf den Feldern, der Rasen ist noch nass und es ist noch alles ruhig und man sieht, es wird ein schöner Tag werden. Es ist noch ein bisschen Tau da und gerade im Sommer erleben wir sowas öfter. Und wenn die Sonne dann rauskommt, es dauert nicht lange, dann ist dieser ganze Status vorbei und es wird richtig warm. Der Tau verschwindet und genau so wird das hier beschrieben, die Liebe des Volkes zu Gott. Und wenn man sich jetzt noch Israel vorstellt, da ist das noch viel schneller, weil es sehr warm ist. Da hat man einen ganz kurzen Augenblick diesen Tau und dann ist der verschwunden. Und so wird die Liebe dargestellt. Oder eine Wolke, man schaut sie an, sieht die Wolke, ein paar Augenblicke später guckt man hin und man kennt sie nicht mehr, weil sie schon weitergezogen ist oder ganz anders aussieht. Und genau so wird diese Liebe vom Volk dargestellt. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, wie sieht meine Liebe, und vielleicht fragst du dich auch, wie sieht deine Liebe gegenüber Gott aus? Heute ist der Gottesdienst, wir sitzen hier, wir schauen in das Wort Gottes, wir singen zusammen. Uns geht's gut, würde ich sagen, aber wie sieht es in der Woche aus? Wie oft denken wir über das Wort Gottes nach? Wie oft lesen wir es? Inwieweit ist die Liebe im Alltag da oder ist sie vielleicht schon komplett verschwunden? Aber gehen wir nicht ganz so weit bis in den Alltag, sondern wie ist es heute nach dem Gottesdienst? wenn der Gottesdienst vorbei ist, sind wir noch erfüllt mit dem Wort, mit dem Gesang oder sind wir auch schon in Alltagsthemen unterwegs? Viele von uns sind bekehrt und da kann man fragen, wie sieht es mit deiner ersten Liebe aus? Brennt sie noch oder ist es nur ein glimmender Docht, der kaum noch Wärme abgibt, kaum noch Helligkeit, wie bei Ephraim und Juda? In Hosea lesen wir, wie Gott auf diesen Zustand reagiert und Gott ist überhaupt nicht zimperlich, wir haben das gerade in Vers 5 gelesen. Er versucht, durch Propheten zu wirken, aber als Worte nichts brachten, mussten Taten folgen und es starben Menschen. Aber auch das hat zu keiner Umkehr geführt und Gott sagt, euer Gericht wird so sicher kommen, wie der Morgen aufgeht, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht, steht hier, als wird auf jeden Fall über euch kommen. So wie die Helligkeit kommt, so wird das Gericht über euch kommen. Und dann kommen wir zum Vers 6. Und das ist einer der wichtigsten Verse des Hosea-Briefs. Und allein diesen Vers 6, den zitiert Jesus zweimal im Neuen Testament. Und da können wir auch im Matthäus-Evangelium das nachlesen. Ich lese uns den Vers. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. Und hier sehen wir, was Gott wirklich will. Er will nicht in erster Linie die Opfer. Israel hat vielleicht geopfert zu der Zeit. Sie haben rituell die Sachen begangen. Sie haben rituell vielleicht die Tiere geopfert, aber da war nichts dahinter. Sie hatten keine Liebe und im Alltag sah es schon wieder ganz anders aus. Die Tatsache, die wir hier im Vers sehen, ist, dass Gott es um Liebe geht. Wenn wir über Liebe nachdenken, dann denken wir oftmals über ein Gefühl. Vielleicht das Verliebtsein, vielleicht denkt man darüber nach. Aber wenn die Bibel von Liebe spricht, geht es viel tiefer. Hier wird das hebräische Wort Hesed benutzt. Und das kann man gar nicht übersetzen im Deutschen, weil es kein Wort dafür gibt. Je nach Zusammenhang wird das übersetzt mit Liebe, Barmherzigkeit. Aber es kann auch mit Bundestreue oder loyale Zuwendung übersetzt werden. Und wenn wir Johannes 14, Vers 15 lesen, da steht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und dann sehen wir noch im Alten Testament, dass Gott sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. 1. Samuel 15. Also wir sehen, das Wort alleine, aber auch, was Gott hier meint, diese Liebe ist viel tiefer als ein Gefühl. Liebe sieht man in der Tat. Und rituelle Handlungen wurden zwar durchgezogen, aber wenn kein Herz dahinter ist, bringt das nichts. Das Volk meint es damals nicht ernst und sie sind im Alltag Gottes Gebot nicht gefolgt. Ich denke da regelmäßig an die Geschichte von Maria und Martha. Martha hat sich aufgeopfert, sie hat wirklich vieles getan, sie war fleißig und Maria saß zu den Füßen Jesu. Und Jesus sagt, Maria hat das Richtige gewählt. Im Vordergrund steht nicht das Opfer, sondern die Liebe. Unsere Bereitschaft zum Dienen, wenn wir es zum Beispiel jetzt in der Gemeinde betrachten, sollte nicht daher kommen, dass wir es müssen, sondern dass wir es wollen. Es geht gar nicht um die äußere Form, Hauptsache Dasein, sondern es geht um die Ehrerbietung in unserem Herzen Gott gegenüber. Wir müssen nicht Gott dienen, sondern wir wollen es und wir dürfen es, denn Gott liebt uns und er hat alles für uns hergegeben. Und in Römer 8, 32 lesen wir, sogar seinen eigenen Sohn hat er nicht verschont, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wir haben heute schon ein bisschen gehört, Jesus, er starb für uns am Kreuz. Wir haben es gerade im Lied auch ein bisschen gesungen. Und das ist die Sache, wodurch wir gerettet werden können. Und diese Tatsache allein, dass Jesus für uns starb, dass er alles für uns aufgegeben hatte, das sollte uns motivieren, auch Gott dienen zu wollen. Christsein ist nicht nur das, dass man hier sonntagmorgens sitzt, zuhört und dann nächste Woche wieder vorbeikommt und die Zeit absitzt, sondern wir sollten Gott in unserem Herzen Ehre geben wollen. Und das einerseits in Worten, aber auch in Taten. Im Text steht, Gott hat Wohlgefallen an der Liebe und nicht an Opfer, aber an anderer Stelle steht, dass das Volk Opfer bringen soll. Wie passt das zusammen? Und hier sieht man dieses Zusammenspiel. Es geht gar nicht in erster Linie um Opfer, aber es geht um die Liebe. aber die Liebe führt zu Opfer. Liebe ist wichtiger als Opfer, aber durch die Liebe bringt man Opfer. Ich weiß noch eine Situation in meinem Leben, da war ich dran mit Tontechnik am Mittwochabend und ich kam von der Arbeit und ich wusste, heute willst du gar nicht fahren, heute bist du K.O. von der Arbeit, aber ich hatte keine Wahl, ich musste fahren, weil Tontechnik, man ist dran mit Dienst. Und ich bin hier hingekommen, dieser Abend war ich dann hier und beim Gemeinschaftsabend und nach diesem Abend war ich so gesegnet, dass ich mir dachte, wie konnte ich überhaupt darüber nachdenken, ob du fährst oder nicht? Wie konnte ich überhaupt diese Entscheidung treffen müssen zu Hause, weil das so gesegnet war? Gott will, dass wir Dinge freiwillig tun und nicht gezwungen. Kein Mensch kann uns zum Glauben zwingen. Und wenn wir Gott nachfolgen, ist die Liebe diejenige, die uns dazu treibt, für Gott etwas zu tun. Ein Dienst in der Gemeinde, aber es muss nicht nur in der Gemeinde sein, es kann auch eine gute Tat sein gegenüber einem Mitmenschen. Vielleicht helfen, wie der Ivan in der Geschichte, der einfach gelebt hat, seinen Glauben gelebt hat. Einfach sehen, wo Menschen Hilfe brauchen, damit anpacken. Und wenn wir aus Liebe zu Gott leben, führt das dazu, dass wir unser Christsein vorbildlich leben und anderen Menschen Liebe auch entgegenbringen. Wenn wir die weiteren Verse lesen, in diesem Abschnitt, Verse 7 bis 11, da sehen wir schlimme Dinge. Wir sehen, wie Gericht da ist und Dinge, die Gott aufs Schärfste verurteilt. Ich lese uns die Verse 7 bis 11. Sie aber haben, wie Adam, den Bund übertreten. Hier geht es um Ephraim und Juda. Dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voller Blutspuren. Gleich lauernden Straßenräubern ist die Bande der Priester. Auf dem Weg nach Sichem morden sie, ja Schandtaten haben sie begangen. Im Haus Israel habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim Hurerei, befleckt sich Israel. Auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt, wenn ich das Geschick meines Volkes wende. Wir sehen, hier sind einige Aussagen. Hier steht, sie haben wie Adam den Bund übertreten und sind untreu geworden. Wenn wir an Adam zurückdenken, dann wissen wir, Adam hat den Bund. Er durfte von allen Früchten im Garten Eden essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dieser Frucht durfte er nicht essen. Adam aß von dieser Frucht und er und Eva mussten den Garten Eden verlassen, weil sie Gottes Bund übertreten hatten. Israel ist untreu geworden, sie sind anderen Göttern nachgelaufen und hier ein bisschen weiter steht auch, der Wohlstand nahm zu und so auch die Sünde und dementsprechend folgt Gericht. Wenn wir das lesen, ist das für uns sehr weit weg. Adam lebte vor tausenden von Jahren, das Volk Israel vor 2500 Jahren, ganz grob dieser Text. Wie ist es bei uns? Leben wir die Treue? Nehmen wir beispielsweise die Ehe, die wird hier auch angesprochen. Man hört immer mehr von Scheidungen, von Krisen, dass sich Leute auseinandergelebt haben und das auch in christlichen Kreisen, nicht nur um uns herum. Aber die Ehe ist nur ein Bereich. In diesem Text geht es in erster Linie um andere Götter. Wie viel Aufmerksamkeit geben wir, gibst du, gebe ich den Götzen in unserem Leben? Das kann ein Handy sein. Das kann Social Media sein, dann gibt es Spiele, Serien, Filme, es gibt viele Dinge, aber auch Projekte, die uns vielleicht so einnehmen, dass wir gar keine Zeit mehr haben für Gottes Wort. Sei es ein Haus, sei es ein Urlaub, der geplant werden muss, sei es Autos, Reparatur oder vielleicht ein Autokauf, sei es Sport oder Ernährung, was uns sehr wichtig ist. Wenn Gott auf unser Leben schauen würde oder vielleicht auch auf unsere Gemeinde, was würde er sagen? Leben wir ein vorbildliches Leben oder sind wir vielleicht auch untreu geworden? Vielleicht kommt genau zu uns diese Aussage, was soll ich nun mit dir tun? Nicht heiß, nicht kalt, auf dass du doch heiß oder kalt wärest. So steht es in Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Der Text sagt uns, Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voller Blutspuren. Also wir sehen, die Menschen, die handeln einfach ungerecht dort. Und anstatt sich an die Gebote Gottes zu halten und ihnen nachzueifern, tun sie Böses und Gewalt. ist an der Tagesordnung. Die Priester sind wie lauernde Straßenräuber auf dem Weg nach Sichem, morden sie, Schandtaten haben sie begangen. Und hier sieht man selbst die Elite, eigentlich die Vorbilder der Gesellschaft, die Priester, die werden als Straßenräuber bezeichnet. Wie auch immer das ausgesehen hat mit dem Morden, sie üben Schandtaten aus. Und diese Personengruppe, die eigentlich für Recht und Ordnung da sein sollte, von der man eigentlich was lernen kann, genau diese Person wird hier als schlimmste Volksgruppe dargestellt. Sie werden mit Räubern gleichgesetzt. Sie rauben von den Personen das Geld, vielleicht sind es Opfertiere, die sie für sich nehmen. Und die Liste geht auch noch weiter. Wir lesen Schauderhaftes im Haus Israel. Hier wird die Hurerei von Ephraim angesprochen. Es wurde Hurerei getrieben, aber auch in erster Linie ist hier gemeint, dass sie sich anderen Göttern zugewandt haben, besonders dem Baalgott damals, und sind ihnen nachgefolgt. Es wird aufs Schärfste verurteilt. Aber nicht nur Ephraim wird angeklagt, wenn wir Vers 11 dann sehen, da steht auch, das Südreich Juda wird auch angeklagt. In der Bibel wird Juda viel öfter positiv erwähnt als das Nordreich. Aber auch in diesem Fall steht hier, das Geschick wird zum Negativen gewendet werden. Wir sehen hier eine Liste von negativen Taten, von negativen Dingen. Und wenn man weiterliest in Hosea, dann sieht man, das ergänzt sich noch. Da kommen noch viel mehr dazu. Und dann ist es kein Wunder, dass diese Frage gestellt wird, was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Wir haben viel Negatives gehört über diese beiden Völker. Doch Gott lässt das nicht so stehen, es gibt einen Ausweg. Kapitel 5 wird auch über Ephraim gesprochen, über Israel und auch über Juda. Und Gott gibt einen Ausweg. Er sagt, wenn ihr umkehren werdet, dann will ich euch erhören. Wenn ihr Buße tun werdet, dann werde ich das Gericht nicht halten. Und ich möchte uns diese Verse auch lesen. Und die stehen in Hosea 6, 1 bis 3. Wie könnte diese Buße aussehen? Ich lese uns das. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Also wir sehen, Gott will das Gericht nicht halten und er will, dass das Volk umkehrt. Dann wird Gott sich erbitten lassen. Er wird Wohlstand, er wird gute Dinge schenken für das Volk. Und das dürfen wir auch heute für uns mitnehmen. Gott bringt nicht in erster Linie das Schwert, er will es nicht bringen. Wenn wir sehen, wieso Jesus in die Welt gekommen ist, dann können wir in Johannes 3,17 lesen, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist der Plan Gottes, die Welt zu retten durch Jesus. Und wenn Ephraim von den Wegen umkehren wird, erwartet sie eine gute Zukunft. Wir lesen Kapitel 14, das letzte Kapitel des Hosea-Briefs, lesen wir, wenn Ephraim umkehrt, dann wird es werden wie eine grünende Zypresse, steht dort. Sie werden wieder Wohlstand haben, ihnen wird es gut gehen. Ich möchte gern zusammenfassen. Wir haben in Ephraim gesehen, was Gott will. Er hat Wohlgefallen an Liebe und nicht an erster Linie an Opfer. Wir dürfen aus Liebe dienen, auch wir heutzutage, und nicht, weil wir es müssen. Und wenn unsere Liebe vielleicht auch nur so kurz ist wie der Morgentau und so schnell vergeht, dürfen wir einfach wissen, dass Gottes Liebe unvergänglich ist. Sie ist beständig und unveränderlich. Ich bin auf diesen Satz, was soll ich mit dir tun, ein wenig öfter eingegangen. Ich hoffe, dass in unserem Leben nicht dieser Satz von Gott kommt, was soll ich nur mit dir tun, wo dieses gefragt werden muss über uns. Aber wenn es doch dazu kommen sollte, dann lasst uns umkehren. Um Vergebung beten und Gott wird uns erhören so wie Ephraim erhört werden würde, wenn sie darum bitten. Amen.